NZZ Megahertz. Glauben?
Oh Gott.
Willkommen bei NZZ Megahertz. Ich bin Jenny Rieger und diese Folge ist schon die letzte in unserer Staffel Glauben, oh Gott. Heute widmen wir uns der Esoterik und wenn man mal drauf achtet, dann findet man die im Alltag eigentlich überall. Obendrein ist sie ein milliardenschwerer Markt mit riesigem Angebot von Kristallen über Wahrsagerei mit Tarotkarten bis hin zu Seminaren für geistiges Heilen etc. etc. Unser heutiger Gast sagt, Esoterik ist nicht nur harmlos skurril, sondern kann richtig gefährlich werden. Katharina Nukun, herzlich willkommen.
Hallo.
Katharina, du hast zusammen mit deiner Co-Autorin Pia Lamberti ein Buch geschrieben, das heißt Gefährlicher Glaube, ist 2022 erschienen. Und ich schätze mal, nach der Recherche für dieses Buch hast du bestimmt einen scharfen Blick dafür. Wann ist dir denn im Alltag das letzte Mal so Esoterik über den Weg gelaufen? In irgendeiner Form?
Ja, also ich wohne in Berlin und man muss sagen, in einigen Vierteln sind halt wirklich Heilpraktikerinnen sozusagen an jeder Ecke. Und wenn man sich mal anschaut auf dem Schild, was sie so anbieten, muss man sagen, vieles geht halt sehr stark in den esoterischen Bereich. Hier gibt es Shops, wo Kristalle verkauft werden. Jetzt kann man sagen, gut, die sehen auch nett aus, die kann man sich auch ins Wohnzimmer aufs Regal stellen. Mhm. Aber es gibt Leute, die kaufen das ja tatsächlich, weil sie glauben, da irgendwelche Energien mit sammeln zu können. Ja, und mehrfach im Jahr gibt es ja auch so Esoterikmessen. Das wird dann auch gerne stadtweit plakatiert. Also an Berührungspunkten mit Esoterik fehlt es da leider nicht. Und manchmal muss man ja auch gar nicht aus dem Haus gehen. Social Media ist voll davon. Gerade Instagram, TikTok, vor allem junge Frauen werden da massiv mit Esoterik angesprochen, aber teilweise auch junge Männer, wo es dann heißt, du kannst erfolgreich werden mit diesem Coaching, mit diesem 7-Stufen-Programm. Und oft geht es da einfach auch um ganz schön viel Geld.
Katharina Nukun wurde 1986 in Polen geboren und ist in Deutschland aufgewachsen. Studiert hat sie Politik- und Wirtschaftswissenschaften in Münster und in Hamburg. Sie ist Bürgerrechtlerin, Publizistin und Netzaktivistin und hat deutschlandweit Kampagnen geleitet, unter anderem für den Schutz von Verbraucherdaten im digitalen Raum. Katharina setzt sich intensiv mit Verschwörungsideologien, Desinformation und Esoterik auseinander, unter anderem in dem bereits erwähnten Buch Gefährlicher Glaube, die radikale Gedankenwelt der Esoterik, das sie gemeinsam mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti geschrieben hat. Katharina, du hast schon erwähnt, für die Recherche für das Buch wart ihr auf einer Esoterikmesse. Kannst du uns mal dahin mitnehmen? Was habt ihr da so erlebt und gesehen?
Ja, wir waren im Rahmen der Recherche auch auf einer sogenannten ESO-Messe. Ich glaube, das kennt so jeder und jede aus der Stadt, wo man lebt, oder zumindest aus der nächstgrößeren Stadt. Die ziehen von Stadt zu Stadt, mieten da große Hallen und bieten da allerlei an. Wir sind da hingegangen, man zahlt Eintritt. Und erstmal fanden wir es interessant, wer da so hingeht, ne, weil man denkt so, ja, ach, die sehen alle irgendwie also aus wie so ESO-Hippies halt aussehen. Man hat ja auch gewisse Vorurteile. Aber nee, das ging tatsächlich so quer durch die Bevölkerung, alte Menschen, junge Menschen, auch ganz unterschiedlich gekleidet, ganz unterschiedliche Alters- und Einkommensgruppen, wie uns schien. Und ja, dann gab es halt eben die Angebote, ne? Das war teilweise Handauflegen, ganz klassisch, gegen das Rheuma, dann war da so ein Heiler und dann hat man irgendwie und man 100 Euro bezahlen, da hat er einen angeblich geheilt. Dann ganz viele Stände, wo so ja Selbstoptimierungskurse angeboten wurden. Mhm. Aber auch Gespräche mit Verstorbenen. Handlesen war ziemlich groß. Heilsteine. Und ja, wir sind dann auch so ein bisschen rumgegangen, haben uns auch so Vorträge angeschaut, die teilweise auch ja extrem ins Verschwörungsideologische abgedriftet sind, muss man sagen. Also da war beispielsweise ein Arzt, der einfach nur eine riesige Hastriade gegen Impfungen von sich gelassen hat und dann so seine esoterischen Alternativen angepriesen hat. Ja, und ganz viele auch so Gratisangebote oder Fangangebote, will ich es eher nennen. Man geht da so durch und dann sagt jemand so, hey, soll ich dir mal aus der Hand lesen? Mhm. Man sagt so, ja, wie viel kostet das denn? Nee, das ist erstmal umsonst. Und Standard war eigentlich, dass dann immer irgendetwas entdeckt wurde in der Zukunft. Und um das zu erfahren, muss man dann natürlich irgendwie mehr bezahlen.
Dann kommt das mit dem Zahlen.
Genau, das war schon sehr offensichtlich, muss man sagen.
Mhm. Mit was für einem Gefühl wart ihr denn auf dieser Messe oder warst du auf dieser Messe? Also ihr wart ja quasi so ein bisschen undercover da. Mhm. Wie war das für dich?
Ja, wir waren extrem neugierig, ne? Mhm. Und man muss sagen, das hat ja auch einen hohen Skurrilitätsfaktor. Und viele Menschen machen sich ja über Esoterik lustig. Und dann war es auch so, wir sind durch die Gegend gegangen und wir hatten auch viel Spaß daran, mit den Leuten zu reden. Also wir hatten dann so Fake-Personas, die wir uns ausgedacht haben. Oder wir sind auch zu so einem Heilsteine-Stand gegangen. Und dann habe ich einfach behauptet, meine Tante hätte Krebs und habe gefragt, ob der was hat. Und ja, zu meinem großen Erschrecken hat er dann tatsächlich mir so einen rosafarbenen Stein oder so ein Kästchen mit Steinen hingehalten und gesagt, so ja, es kostet so und so viel Programm. Ich so, ja, wie viel brauche ich denn? Ja, brauche ich ein Bild von der Frau, dann kann ich Ihnen das sagen. Und ja, wenn der Krebs schlimm ist, dann muss man halt ein bisschen länger warten und das unter das Kopfkissen legen. Und da muss man sagen, ist halt so bei mir wirklich die Stimmung dramatisch gekippt, ne? Mhm. Und dann blickt man auch plötzlich ganz anders auf die Leute, die da sind. Und da ist mir beispielsweise eine ältere Dame aufgefallen und eine ältere Frau aufgefallen, die hatte sehr wenig Haare. Für mich sah das so ein bisschen aus, oder ich habe mir die Frage gestellt, macht die gerade eine Chemo durch, ja oder nein? Und da merkt man schon so, huch, das kann halt auch lebensgefährlich sein, wenn beispielsweise Leute sagen, ich breche meine Behandlung ab, die evidenzbasiert ist, ne, wo ich vielleicht noch eine Chance hätte, und setz jetzt stattdessen auf Dinge, wo einfach nur jemand behauptet, ja, es wirkt schon. Ne?
Bist du denn solchen Menschen auch begegnet, die jetzt gesagt haben, ich breche jetzt meine Chemo ab und setze stattdessen auf Steinchen?
Ja, das Tragische war, dass wir tatsächlich, nachdem das Buch rausgekommen ist, Zuschriften auch bekommen haben. Und da haben wir auch mal eine Zuschrift von einer Frau bekommen, die gesagt hat, ja, vielen Dank für eure Bücher, das hat mir geholfen, so ein bisschen die Gedankenwelt von meinem verstorbenen Mann zu verstehen. Und die hat dann erzählt, oder geschrieben, dass ihr Mann eine relativ normale Erkrankung hatte, so Herz-Kreislauf, und er hat dann seine Tabletten abgesetzt und ist dann gestorben, obwohl er eigentlich noch hätte ein gutes Leben vor sich haben können. Ich hatte einmal im Vortrag bei mir eine Frau sitzen, die erzählt hat, dass ihr Mann, das war in dem Fall tatsächlich aber über eine sektenähnliche Gruppierung, so aus dem christlichen Bereich, dass der halt auch ja seine Krebsbehandlung nicht gemacht hat, wie sie hätte gemacht werden sollen und ja wahrscheinlich dann auch viel zu früh gestorben ist. Und wir haben natürlich auch mit Beratungsstellen gesprochen, beispielsweise der Sekteninfo NRW. Und da muss man sagen, schlagen halt öfter halt so Fälle auf, wo das Umfeld sich dann meldet, ne, und sagt, ich sehe hier jemanden beim Sterben zu, ich weiß nicht, was ich tun soll. Was es auch noch gibt, ist natürlich Leute, die halt in solchen Gruppen total ausgenommen werden, ne, also Stichwort Sekten. Und Verschuldung.
Okay, aber jetzt die Chemotherapie abbrechen und stattdessen zu Heilsteinen greifen, das ist ja schon relativ extrem. Wenn ich jetzt so das Gefühl habe, es tut mir irgendwie gut, einen Rosenquarz unter mein Kopfkissen zu legen, dann ist das ja vielleicht an und für sich noch nicht so schlimm. Wo liegt da die Grenze, was würdest du sagen?
Ja, das Problem ist, und das haben wir auch immer wieder erlebt in Gesprächen mit Angehörigen von Leuten, die halt so wirklich komplett da abgedriftet sind, dass die Grenze fließend ist. Ne? Also man denkt sich immer so, ja, es gibt diese eine Praktik, ab der kann man sagen, nö, das ist gefährlich. Ne? Das Problem ist, das fängt ja schleichend an. Oft setzen Leute Esoterik gerade bei Gesundheitsthemen so nebenbei ein und dann ist die Behandlung, also die normale medizinische Behandlung erfolgreich. Und die Gefahr ist dann, dass es beispielsweise dann auf diesen Rosenquarz unterm Kopfkissen geschoben wird oder gesagt wird so, ja, also das war dieses Extra, was ich gemacht habe. Weil es auch irgendwie psychologisch sich gut anfühlt zu sagen, ich bin diese extra Meile gegangen und dafür bin ich jetzt gesund. Und dann ist halt die Frage, wie reagieren die Leute bei der nächsten Erkrankung? Ja, also sagen sie dann noch, ich gehe zum Arzt, oder sagen, nö, das mit dem Rosenquarz, das hat doch super funktioniert. Ich brauche den Arzt gar nicht. Oder die Frage ist halt auch, wann geraten die Leute an esoterische Anbieter, die ihnen wirklich aktiv ausreden? Da beispielsweise im Fall von Krebs eine Biopsie zu machen, da gibt's auch Leute, die dann irgendwie behaupten, ja, nee, das nervt den Krebs, wenn der untersucht wird, wenn da überhaupt was reingestochen wird, das darf man gar nicht machen, ne? Mhm. Und dann haben wir teilweise Leute, die sich da komplett aus dieser, ja, medizinischen Behandlungsschiene rausziehen, hinzukommt, und das haben wir auf der Esoterikmesse sehr stark erlebt, ne? Also, da gibt's Leute, die massiv Verschwörungserzählungen verbreiten über Gesundheit. Und zwar über Gesundheit und Wissenschaft an sich. So nach dem Motto, der Wissenschaft kannst du nicht trauen. Das wird sowieso alles gesteuert von den großen Pharmakonzernen. Und die Mediziner, die hängen damit drin und die verschweigen altes Wissen, was doch so erfolgreich ist. Und dann machst du deinen Körper nur kaputt. Das ist unnatürlich, das ist so ein anderes Buzzword, unnatürlich. Ja, und das, was wir machen, ist ja natürlich und dementsprechend gut. Und das ist altes Wissen, das gibt es schon seit dem Mittelalter. Mhm. Also ist es gut. Und ich finde es halt immer erschreckend, diese Argumentationslinien, weil erstmal, meine Eltern sind beide ausgebildete Chemiker, Chemikerinnen und alles ist Chemie. Ja, zu sagen, das ist natürlich, das ist unnatürlich, naja, alles ist Chemie. Ja? Und im Zweifel ist es besser, wenn ich eine Verbindung synthetisch herstelle, weil dann habe ich diese ganzen ätzenden Nebenstoffe nicht, die ich da nicht haben will, die oft krasse Nebenwirkungen haben. Ja. Und dann ist ja auch das Gefährliche, dass dann so ein Narrativ aufgebaut wird. Ne? Also die wollen dich vergiften, ich bin der Einzige, der dich rettet. Und dann ist es halt wirklich, also wenn das verhaftet bei Leuten, dann wird es wirklich extrem gefährlich. Das heißt aber nicht, dass es vorher nicht auch schon gefährlich sein kann.
Das Ding ist ja auch, dass wenn man möchte, dann findet man ja eigentlich zu so gut wie jeder Sachlage eine Studie, sag ich mal.
Oh ja,
die das irgendwie belegt oder zu belegen scheint. Und wenn man sich halt nicht auskennt, dann ist es super einfach, sich die Botschaft rauszupicken, die man hören möchte, um das zu bestätigen, was man glaubt.
Ja, hinzu kommt, man denkt ja immer so, naja, also so diese ESO-Szene, das sind halt so die kleinen Anbieter, Anbieterinnen, die dann so auf den Messen sind. Ja, das gibt's auch, aber oft verkaufen die Produkte, die tatsächlich auch von Firmen stammen, die einen Millionenumsatz damit machen. Ne? Also es gibt ja beispielsweise allein im Bereich energetisiertes Wasser so viele Anbieter, die wirklich einen Millionenumsatz machen in ganz Europa, ja, und nicht nur auf ein Land beschränkt sind. Und da sehen wir auch die Strategie, dass ja auch gezielt Studien erstellt werden, die meiner Meinung nach den Begriff Studie gar nicht verdienen, die dann aber das jeweilige Produkt oder das Verfahren halt irgendwie gut dastehen lassen. Und ich meine, im Bereich Homöopathie sehen wir ja auch, dass teilweise Lehrstühle finanziert werden an seriösen Universitäten. Also, dass man gerne versucht, auch so ein Misstrauen in wissenschaftliche Evidenz zu sehen, so nach dem Motto, es ist noch nicht bewiesen, dass es nicht wirkt. Und das ist halt im Fall der Homöopathie Quatsch. Es gibt so viele Studien weltweit, die eindeutig gezeigt haben, so naja, also schütteln und verdünnen ist nicht so effektiv, wie einfach einen Wirkstoff zu nehmen, der tut, was er soll. Und man kann sich ja vorstellen, wie hoch die Gewinnmargen sind, wenn ich gar keinen Wirkstoff in Dinge reintun muss, sondern einfach nur schütteln und verdünnen muss. Das ist aus meiner Sicht eine Lizenz zum Gelddrucken. Und da wurde auch sehr viel politisches Lobbying in unterschiedlichen Ländern betrieben, damit beispielsweise ja bestimmte Leistungen von Krankenkassen bezahlt werden. Oder viele Menschen denken auch, naja, wenn es in der Apotheke verfügbar ist, dann muss es seriös sein. Und im Fall von Anthroposophie und Homöopathie muss man sagen, na, also dieser Schluss, den würde ich jetzt persönlich nicht machen.
Kannst du denn das Bedürfnis der Kundschaft verstehen? Oder kannst du dir erklären, ja, warum Esoterik jetzt auf so viele Menschen so überzeugend wirkt?
Ich kann das total nachvollziehen. Also klar, man ist nicht in den jeweiligen Situationen, aber wenn man einmal mit Menschen gesprochen hat, die eine schlimme Diagnose bekommen haben oder wo es zumindest im Raum stand, ne? Also dann weiß man, man will diesen Strohhalm haben. Man will jemanden haben, der einem sagt so, hey, du musst nicht den steinigen Weg gehen, du musst nicht die Chemo machen, die OP und vielleicht dann noch einen zweiten Durchlauf, weil es nicht funktioniert hat. Und in der Zwischenzeit wirst du dünn, verlierst deine Haare und weißt nie, ne, also klappt's jetzt, wie viele Jahre habe ich noch? Sondern du kannst jetzt einfach das Drei-Stufen-Programm machen. Ne? Und dann zahlst du einmal Geld und dann ist dein Problem gelöst. Natürlich will man das glauben. Das ist aber auch das Perfide an dieser Szene. Also gerade wenn wir uns so schlimme Erkrankungen anschauen. Ich finde, das kann man durchaus auch auf psychische Erkrankungen, schwere Erkrankungen ausweiten. Das ist das Perfide, dass Menschen wirklich oft in Krisensituationen angesprochen werden. Und dann ist es ja auch so, dass Esoterik einem so das Gefühl gibt, du bist was Besonderes. Also gerade wenn wir jetzt noch diese verschwörungsideologische Brille dazu nehmen. Klar, wenn ich denke, alle anderen laufen nur der ja gesteuerten Wissenschaftsmafia hinterher und ich habe hier aber so den goldenen Weg gefunden, dann fühlt man sich besonders. Mhm. Ja, auf psychologischer Ebene ist das halt ein ziemlich guter Anker. Mhm. Und auch so diese Erfahrungen von Ritualen. Ne? Also man sehnt sich ja auch gerade in Krisen nach Selbstwirksamkeit. Ne? Also ja. Ich mache etwas und dann merke ich, es geht mir besser. Und da sind ja magische Rituale irgendwo total nachvollziehbar. Und es gibt ja einen Grund, warum das ja in der Geschichte der Menschheit auch immer wieder eine Rolle gespielt hat, weil uns das Gefühl gibt, wir haben Kontrolle über etwas, was wir eigentlich nicht kontrollieren können. Ja. Und das ist ein total menschliches Bedürfnis. Ja. Also es wird dann nur halt in sehr schwierige Bahnen gelenkt.
Katharina, wir haben immer so ein paar kurze, schnelle Fragen für unsere Gäste vorbereitet. Da würde ich dir mal eben ein paar stellen, zum spontan drauf antworten.
Ich versuch's.
Das war das Überraschendste an der Recherche zum Thema Esoterik.
Ja, das war tatsächlich meine Gebärmutterreinigung in der Hasenheide. Die Hasenheide ist ein Berliner Park und da habe ich auf Facebook eine dubiose Anbieterin von einer Freundin weitergeleitet bekommen. Und da habe ich tatsächlich einen Nachmittag verbracht, ja, um eine Boombox tanzend, meine Gebärmutter reinigend, den Weltfrieden beschwörend. Hat offensichtlich nicht so gut geklappt, wie man gerade merkt. Aber ich fand dieses ganze Erlebnis, da zu sein, fand ich so skurril. Die anderen Teilnehmenden waren voll dabei und ich habe einfach so mich am Riemen reißen müssen, ernst zu gucken, um nicht aufzufliegen, und habe mich tatsächlich am Ende auch ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich mir dachte so, naja, eigentlich hättest du da versuchen müssen, zumindest ein paar Leute, die da später weggehen, abzupassen und zu sagen so, hey, ich habe nicht an den Quatsch geglaubt und ich glaube auch nicht, dass du da nochmal hingehen solltest.
Gibt es eine spirituelle Praxis, die du insgeheim ganz sympathisch findest?
Ich finde tatsächlich Tarotkarten ganz schön. Also es gibt von einigen Zeichnerinnen und Zeichnern wirklich sehr schöne Tarotkarten. Und ja, ich bin auch so ein großer Graphic Novel Fan und da gibt es wirklich tolle Artworks dazu. Aber ich würde jetzt nicht meine Zukunft mit Tarotkarten vorhersagen wollen.
Okay, daran glaube ich.
Ich glaube an das Gute im Menschen.
Politischer Aktivismus ist mir wichtig, weil
die Alternative ziemlich schrecklich wäre.
Katharina, du bist ja politisch sehr aktiv und du befasst dich viel mit Netzthemen, was jetzt auf den ersten Blick nicht so viel mit Esoterik zu tun hat. Was interessiert dich denn an dem Thema?
Ja, also es hat schon ziemlich viel mit Esoterik zu tun, ja, so wie alle Themen in der Gesellschaft durch die Digitalisierung halt auch, sag ich mal, angedockt sind an unterschiedliche Plattformen. Und also es war wirklich auch interessant, bei der Messe und auch im anderen Rahmen von Recherchen zu sehen, wie eng verzahnt digitale Vertriebswege da wirklich sind. Und hierzu muss man sagen, da hat sich auch für einige Anbieterinnen und Anbieter eine ganz neue Möglichkeit eröffnet, beispielsweise durch Instagram, durch Plattformen, allein die Ansprache, gerade auch von jungen Menschen, von Frauen, die vielleicht eh so ein bisschen Interesse haben an Wellness, Selbstoptimierung. Ja, also man muss sagen, das sind so die großen Zielgruppen auch. Und vieles skaliert natürlich im digitalen Raum ganz anders. Ne? Also wenn ich einmal ein Video aufnehme und sage, das ist das 7-Stufen-Programm, und dann kriegen die Leute aber immer nur so ein Video aus der Dose quasi. Ne? Also dann kann ich da auch 10.000 Leute, 100.000 Leute durch diese Seminare durchschleusen. Und das ist eine einzige Maschine zum Gelddrucken ohne mehr Aufwand.
Also würdest du sagen, die Digitalisierung oder vielleicht auch Social Media sind mit dafür verantwortlich, dass Esoterik aktuell so populär ist?
Ja, also vor allem diese Empfehlungsalgorithmen bei TikTok, aber auch Instagram hat ja jetzt auch sehr stark auf Reels, also stärker auf Videos gesetzt. Ich glaube, diese Empfehlungsalgorithmen sind schon etwas, was Leute generell sehr schnell in problematische Welten schieben kann. Und wir kennen, also schon vor Corona gab es die Studien zu YouTube, dass der Empfehlungsalgorithmus systematisch Leute so in verschwörungsideologische Welten schiebt. Das ist erwiesen. YouTube hat da auch versucht, so ein bisschen zu reagieren, hat auch manche Leute, die wirklich extrem problematisch sind und zu Hass und Gewalt auch aufrufen, von der Plattform geschmissen. Und ja, also die Bereitschaft, ob man Gruppen oder Akteure als gefährlich ansieht, die ist ja von Plattform zu Plattform und auch von Thema zu Thema unterschiedlich. Ne? Und manchmal ist es auch so, dass erst, wenn der öffentliche Druck da ist, erst dann reagieren manchmal Plattformen. Und ich habe das Gefühl, Esoterik wird halt oft verniedlicht, so nach dem Motto, ja, das schadet ja niemandem. Naja, also wenn viele Leute ungeimpft impft werden, weil sie glauben, es gibt halt irgendwie eine Verschwörung von Wissenschaft, und die Masern brechen aus, ja, wünsche ich mir nicht, ne? Oder beispielsweise Krankheiten, die halt auch mittlerweile ausgerottet sind, das verdanken wir alles Impfungen. Und da gibt's halt Akteure, die wirklich durch diese neuen Plattformen ja extrem groß geworden sind in der Impfgegner-Szene, in der wissenschaftsfeindlichen Szene. Und das überschneidet sich eben auch mit der Esoterik. Es gibt auch so etwas wie braune Esoterik, also extrem rechte Akteure, die auch so, ja, manchmal etwas von Sekten haben, die halt einfach puren Antisemitismus verbreiten. Und
hast du mal ein konkretes Beispiel?
Oh ja, das ist beispielsweise Anastasia, manchmal auch Anastasia ausgesprochen. Das ist so eine Gruppierung, die kommt eigentlich aus Russland. Man orientiert sich an den Büchern eines gewissen Wladimir Megre, das ist ein russischer Autor und der hat so Bücher geschrieben, die ja aus meiner Sicht schon ziemlich Fantasy sind. Also er behauptet, er ist in den Wald gegangen und hat da so ein mysteriöses Wesen namens Anastasia getroffen und die hat ihm so gezeigt, wie man so energetisch irgendwie richtig lebt. Und ja, Anastasia-Gruppierungen sagen halt so, ja, wir müssen halt rausziehen aufs Land, wieder zurück zu den Wurzeln, irgendwie auch traditionelles Männer- und Frauenbild natürlich. Ja, in den Büchern steht dann aber auch, dass Juden ferngesteuerte Roboter sein sollen. Da wird behauptet, der Begriff Demokratie komme vom Dämonkratie. Ja, und allerhand so absurdes Zeug, was aber tatsächlich eben dazu führt, dass diese Gruppierungen halt oftmals sehr offen auch völkisch rechts auftreten. Da gibt es gerade in Deutschland sehr große Überschneidungen zwischen den Milieus auch. Also gerade solche Querschnittsgruppen aus dem Bereich Esoterik werden vor allem auch strategisch genutzt, um Leute anzusprechen, die beispielsweise nicht offen dafür wären, zu sagen, so ja, ich ziehe jetzt in eine völkische Siedlung. Und oft realisiert man erst, wenn man schon so richtig drin ist, ne, also was die Leute eigentlich glauben, was die Leute eigentlich wollen. Aber vielen Leuten ist es halt nicht bewusst, dass es halt auch im esoterischen Spektrum extrem rechte antisemitische Akteure gibt. Ne? Und auch dieser dieses Vorurteil, ne, Esoterik gleich antiautoritär, weil man denkt so an die 68er, das stimmt so nicht. Und auch in den 68ern gab es ja hochgradig autoritäre, straff geführte spirituelle Gruppen, wo der Führer, sage ich mal, der Guru oder das Medium die Richtung vorgibt und dann wird nicht mehr diskutiert. Also es hat mit Demokratie, offener Gesellschaft, Aufklärung auch extrem wenig zu tun.
Also würdest du sagen, dass jetzt Esoterik, Verschwörungstheorie und vielleicht so rechtsextreme oder völkische Ideologien eine besondere Kompatibilität haben? Also weil ich meine, so Esoterik findet man ja sicher auch in anderen politischen Gruppierungen.
Also man muss einfach sagen, es gibt Überschneidungen zwischen den Milieus. Ne? Also weil es diese Überschneidungen gibt und es braune Esoterik gibt, heißt es nicht, dass jede Person, die irgendwie auf Horoskope steht oder Karten legen, dass die halt irgendwie rechtsoffen oder rechts ist. Auf gar keinen Fall. Ich finde es aber wichtig, darüber zu sprechen, dass eine Szene, die nach außen hin gerne so als ja, politisch bestimmt nicht extrem rechts eingeordnet wird, durchaus diese Berührungspunkte hat. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern da findet an vielen Stellen gar keine Abgrenzung statt. Na, also wir haben eben auch auf dieser Esoterikmesse ja Dinge gehört, die halt offen rechtsextrem waren. Wir haben eben auch gesehen, dass es Online-Konferenzen gab während der Pandemie, wo beispielsweise so Impfgegner zusammenkamen. Dann waren da Esoterikerinnen, Esoteriker dabei, haben auf vielen Bühnen in Deutschland gesprochen. Ja, und dann hat jemand so sein Anastasia-Wohnprojekt irgendwie so vorgestellt. Ne? Und diese Querverbindung gibt es und oft wird sich dann rausgeredet so nach dem Motto, ja, wir grenzen uns nicht ab, weil wir sind für freies Wissen, jeder ist hier willkommen. Aber ich würde sagen, naja, also wenn ich eine Konferenz mache und da sprechen Rechtsextreme, dann habe ich halt eine rechtsextreme Veranstaltung organisiert. Und es gibt ja auch einen geschichtlichen Bezug in der Esoterik, muss man sagen. Also die Begründerin der westlichen Esoterik, Helena Blavatsky, die hat vor gut 100 Jahren sich so ein Konzept überlegt, auch da ganz viel von Weltreligionen geklaut und sich ausgedacht. Die hat einfach behauptet, es gibt so Wurzelrassen. Dann gibt es auch die arische Wurzelrasse und die entwickeln sich dann karmisch irgendwie weiter. Und dieses Konzept wurde dann auch in der Esoterik oftmals übernommen. Also Rudolf Steiner orientiert sich eben an der sogenannten Wurzelrassentheorie. Dann gab es die Ariosophie, da erinnern sich viele auch gar nicht mehr so gerne dran. Das war halt tatsächlich etwas, was so in der Gründungszeit der NSDAP eine Rolle gespielt hat. Das heißt, es gab auch in der NSDAP Akteure, die beispielsweise gegen die sogenannte verjudete Schulmedizin gewettert haben und gesagt haben, so, ja, wir brauchen jetzt so germanische Heilkunde oder sowas. Mhm. Also war jetzt nicht die größte Strömung innerhalb der NSDAP, aber es gab es eben auch. Es gab KZs, wo esoterische Kräutergarten gepflegt wurden. Und dieser Link, den es damals gab, den gibt es eben heute auch. Und das war für uns auch wichtig, ne, dass Leute einfach bewusst werden, so okay, diese Szene ist vielfältig und es lohnt sich genau hinzuschauen. Ne? Also nicht nur, wenn man selber da ist, sondern halt vielleicht, wenn man auch Freunde, Bekannte hat, wo man hat das Gefühl, so hey, die verrennen sich da in etwas, da auch politisch genau hinzugucken, was da passiert.
Okay, Katharina, also wir haben schon gehört, Esoterik kann durchaus gefährlich sein, lebensgefährlich sogar. Aber was machen wir jetzt damit? Also verbieten wird man sie wohl schwerlich können, dafür ist das Feld einfach zu breit. Was würdest du dir denn wünschen im Umgang mit Esoterik?
Ja, also ich glaube, das, was ich mir wünsche, ist halt gar nicht so unnachvollziehbar. Also wenn man sich anschaut, wie viele Jahre eine Ärztin in der Lehre verbringen muss, dann Praktikum, Ausbildung, dann noch Facharzt und so weiter, ganz viele Prüfungen, ganz viel Wissen, ehe man sagt, so diese Person ist voll qualifiziert, um selbstständig beispielsweise eine Praxis zu eröffnen und Leute bei schweren Erkrankungen zu behandeln. Es ist vor diesem Hintergrund für mich unvollständig, dass in Deutschland dieser Heilpraktikermarkt relativ unreguliert ist. Mhm. Also man muss sagen, nicht alle Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen sind halt stramme Esoteriker, aber das ist halt schon häufiger in diesen Milieus. Und da ist mir absolut nicht nachvollziehbar, wie man das halt so unreguliert lassen kann, beziehungsweise das Krankenkassen da halt auch sehr dubiose Dinge finanzieren, trägt ja auch dazu bei, dass dieses Ökosystem stabilisiert wird. Da würde ich mir mehr Regulierung wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass gesetzliche Krankenkassen halt nicht evidenzbasierte Dinge nicht bezahlen. So, ne? Also es gibt eine Evidenz für allerhand Wellness-Dinge, dass die halt zusätzlich helfen können, auch bei stressigen Behandlungen, ne? Also Massage und so weiter und so fort. Es gibt da genug Alternativen, ja, und da gibt es halt viel zu viele Krankenkassen, die nach wie vor dann so dieses Extra anbieten und hoffen, damit ihre Kunden an sich zu binden. Und da würde ich mir auch ein Umdenken wünschen, ja, ne, und halt auch mehr halt einfach als Gesellschaft drüber zu sprechen. Also was wir ganz oft merken, halt wenn, also vor allem, wenn ich Lesungen mache, wenn Leute danach zu mir kommen und dann halt manchmal krasse Geschichten auspacken aus der Familie, man merkt da auch ganz oft, dass die froh sind, endlich einen Raum zu haben, wo sie drüber sprechen können, weil es oft mit so viel Scham behaftet ist, weil man sich dann denkt, so ja, wie konnte ich so dumm sein, darauf reinzufallen? Oder jemand aus meiner Familie ist halt an so eine Gruppe geraten, mein Gott, das ist mir peinlich. Und man muss einfach sagen, naja, also sind halt schon manchmal sehr abgeklärte Mechanismen, die da eingesetzt werden, gegenüber Leuten in Krisen oft, ne? Da braucht man sich aus meiner Sicht nicht dafür zu schämen, beziehungsweise dieses Schämen führt nicht dazu, dass wir als Gesellschaft da mal drüber sprechen, dass das halt auch ein Problem ist. Und ja, gerade vor dem Hintergrund, dass auf TikTok also so Trends wie Crystal Talk Millionen und Abermillionen Aufrufe kriegen, denke ich, dass wir da halt auch ja die nächste Generation mit in den Blick nehmen sollten.
Also dir geht's vor allem um Regulierung im gesundheitlichen Bereich.
Ich finde, da ist es am offensichtlich dringendsten, ne? Und da ist halt auch der offensichtlich größte Schaden, wobei ich sagen muss, ich würde beim Thema Gesundheit natürlich auch den ganzen Bereich unseriöse Traumatherapie, unseriöse Depressionstherapie und so weiter, ne? Also da gibt es so viele unseriöse Heilsversprechen und ich glaube einfach, dass Leute, die halt anderen Leuten versprechen, ich kann deinen Krebs heilen und sie können es halt einfach nicht. Aus meiner Sicht gehören solche Leute eben vor Gericht. Das Problem ist halt, ja, das wird viel zu selten auch vor Gericht gebracht. Und die Strukturen sorgen eben dafür, dass solche Anbieter sich dann halt ja ziemlich einfach ihre Kundschaft suchen können.
Zum Abschluss, Katharina, hättest du vielleicht Tipps? Also für den Fall, dass man in so eine Diskussion verwickelt wird über irgendwelche esoterischen Praktiken, wo man ja dann schnell irgendwie ein bisschen in Verlegenheit gerät und dann denkt, lasse ich mich jetzt hier auf diese Diskussion ein. Wie gehst du mit sowas um?
Ja, also ich würde immer sagen, bei solchen Diskussionen ist es oft so, dass viele Leute gar nicht so groß Lust haben zu intervenieren, weil sie sagen, da ist jemand so knallhart überzeugt, die Person kann ich eh nicht umstimmen.
Ja,
so,
genau. Ja.
Ich gebe mir den Stress nicht. Aber ich glaube, gerade dann, wenn wir in einer Gruppe zusammenstehen und noch andere Leute mithören, ist es wichtig, den Mund aufzumachen und zu sagen, das glaube ich nicht, das überzeugt mich nicht, das ist falsch oder dazu gibt's Faktenchecks und so weiter und so fort. Einfach um ein Signal zu senden an andere, die noch mit dabei sind, so hey, nicht jeder glaubt das. Weil manchmal wird Schweigen ja auch als Zustimmung umgedeutet. Und ich glaube, wir alle können was dazu beitragen, dass sich solche, ja, auch gefährlichen Weltbilder nicht weiter verbreiten. Und ich würde dazu anregen, wenn man merkt, im Umfeld so jemand ist gerade in der Krise und fängt dann aber an, so esoterische Dinge zu tun, da ganz genau hinzuschauen und vielleicht versuchen zu erreichen, dass jemand da sich nicht so dran festklammert. Und zumindest, wenn jemand sagt, ich mache halt hier mein Esokram, um mich besser zu fühlen, bei schweren psychischen Erkrankungen immer wieder zu sagen, so, na, aber mach parallel dazu wenigstens dann halt eine normale mhm. Psychotherapie.
Ja.
Ne, schaden kann es ja nicht. Dann dafür zu sorgen, dass nicht alles auf eine Karte gesetzt wird. Ich glaube, das können wir alle tun. Ne? Und vielleicht mal drüber zu sprechen, was sind so psychologische Tricks in dem Bereich? So, was ist der Barnum-Effekt? Oder beispielsweise, wie funktioniert eigentlich der Placebo-Effekt?
Barnum-Effekt finde ich noch ein gutes Stichwort. Ich fand das nämlich extrem hilfreich und ich habe tatsächlich, bevor ich das Buch gelesen habe, das noch nicht gekannt. Kannst du das noch mal ein bisschen näher beschreiben?
Mhm. Ja, also der Barnum-Effekt ist ein Effekt, der ist extrem gut untersucht und ich erkläre es immer gerne mit so einem Beispiel. Da hat ein Team von Forschenden halt so eine, ja, also einen Aufruf gestartet, so, hey, wer möchte hier ein Geburtshoroskop haben von einem total tollen Astrologen? Da haben sich Leute gemeldet und dann haben sie ihr Geburtsdatum geschickt und dann haben sie einen Text bekommen. So, ne? Und dann stand da so, das ist ihr Geburtshoroskop und dann wurden die Leute gefragt, wie finden sie das? Und dann hat die breite Mehrheit gesagt, so ganz toll, toller Astrologe, finde ich mich total wieder in dem Text. Ja, und dann wurde das Experiment sozusagen enthüllt und dann wurde gesagt, so, ja, liebe Leute, ihr habt alle denselben Text bekommen. Und dieser Text ist tatsächlich ein Geburtshoroskop, aber basierend auf dem Geburtstag eines französischen Serienkillers.
Mhm.
So. Und wenn man sowas hört, denkt man ja so, okay, wie schafft man so einen Text zu schreiben, dass Leute dann die Illusion haben, das passt voll auf mich.
Mhm.
Naja, also es gibt sogenannte Barnum-Texte, die sind halt nach so einem Prinzip gemacht, dass dieser Effekt entsteht. Wie macht man es? Also erstmal, man lobt Leute. Ne? Also man sagt irgendwie so, du bist ein selbstständiger Denker, du bist gerne irgendwie, ja, weiß nicht, also irgendwie toll. Und erstmal wird dann eingangs geschmeichelt. Dann wird manchmal so Kritik eingebracht, die aber keine ist. Ne? Also so beispielsweise
sowas wie, du bist ehrgeizig und das kann auch manchmal
genau.
Also irgendwie so ein bisschen zu ehrgeizig sein.
Genau, das ist so ein Klassiker, ne? Mhm. Also diese tolle Eigenschaft, die ist so toll, manchmal ist es ein bisschen too much, ne? Was man auch irgendwie gerne hört, ne? Also es ist so Kritik, die keine ist. Dann halt auch, aber auch ganz oft so Nullsätze, ne? Also manchmal bist du offen und gesellig und dann bist du wieder manchmal introvertiert und für dich. Und man muss sagen, das sind halt so Allerweltsätze, die auf jede Person zutreffen. Ne? Und wenn man halt einen Text sehr gut mit diesen Mechanismen einölt, geht so ein Text eigentlich regelmäßig bei Leuten runter wie Honig. Ne? Und da muss man wirklich mal drauf achten, wie oft diese Mechanismen eingesetzt werden. Und zwar nicht nur bei Horoskopen, sondern manchmal auch bei diesen unseriösen Tests, die man manchmal in so fragwürdigen Zeitschriften im Wartezimmer beim Arzt so sieht, ne? Also irgendwie Persönlichkeitstests. Und dann, wenn man sich mal die unterschiedlichen Ergebnisse durchliest, ne? Es ist manchmal so, dass jeder einzelne Abschnitt halt nach diesen Regeln formuliert ist, dass man sich immer wieder findet. Und auch, ja, also ich finde, das sind so grundlegende Wissensbausteine, die eigentlich jedem Menschen im Leben helfen.
Super hilfreich, das nehmen wir mal so mit. Katharina Nokun, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke für die Einladung.
Das war's für heute mit NZZ Megahertz. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr habt die Folge mit der Psychologin Christine Mohr noch nicht gehört, dann würde ich empfehlen, dass ihr das noch nachholt. Da ging es darum, warum manche Menschen eher dazu neigen, an Magie zu glauben oder an paranormale Phänomene und warum es auch wahnsinnig schwierig ist, Leute von etwas anderem zu überzeugen als dem, was sie schon glauben. Also springt einfach ein paar Folgen zurück in eurer Podcast-App oder wir packen den Link auch in die Shownotes. Dort findet ihr übrigens auch Infos zu Katharina Nokun und Pia Lambertis Buch Gefährlicher Glaube und noch ein paar weitere nützliche Links. Und das war die letzte reguläre Folge dieser Staffel zum Thema Glauben und Spiritualität. Es würde uns brennend interessieren, wie ihr diese Staffel fandet. Schreibt uns doch ein Mail an megahertz@nzz.ch und hört auch nächste Woche wieder rein. Dann ziehen Alice und ich hier Bilanz zu dieser Staffel und wir werden auch einen Gast haben. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin wünsche ich eine schöne Woche. Tschüss.